Einen wunderschönen guten Abend. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 27. Januar 2023 zur 763. Folge Verbinde die Punkte. Ja, dem einen oder anderen mag es bereits aufgefallen sein. Wir sehen einen Film, die göttliche Komödie, die sich da auf den Brettern, die die Welt bedeuten, abspielt, ist für jedermann sichtbar geworden in den ersten Wochen des Jahres 2023. Für viele, viele war ja da viel Verschwörungstheorie, zu viel Verschwörungstheorie dabei in den letzten Jahren. Aber ich denke, in diesen Tagen kann tatsächlich niemand mehr, der hier wirklich mit einem offenen Auge drauf sieht, abstreiten, dass sich die Dinge fundamental ändern. In welche Richtung es geht, ich bleibe da optimistisch, allerdings natürlich ohne eine gewisse Kritikfähigkeit auch zu behalten. Kritikfähigkeit da vielleicht irreführend. Wir bleiben kritisch, sagen wir mal so. Und ja, sind natürlich gespannt, was uns die nächsten Monate bringen werden. Es ist erst Januar. Und ich glaube, ich habe in diesem Januar sogar meinen Monatsrekord geschlagen, wenn es um Stunden, als auch um die Anzahl der Folgen geht. Es waren, glaube ich, 14 Folgen bis jetzt, werden wohl 15 werden. Und ja, es darf durchaus in diesem Tempo weitergehen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Wie immer, macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Und ja, Bühne frei. Film ab. Nun gut, etwas Auflockerndes zu Beginn. Die ARD engagiert einen PR-Berater. Ein umfangreicher Reformprozess ist angedacht. Ja, diese Schlagzeile allein. Für was braucht ein öffentlich-rechtlicher Sender einen PR-Berater, wenn es nicht darum geht, hier gewisse Dinge ins Richtige, ins rechte Licht zu rücken? Rechte Licht ist ja durchaus ein bisschen doppeldeutig, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Eine Meldung, die sehr, sehr viel über den Geisteszustand der öffentlich-rechtlichen Medien in diesen Tagen aussagt. Und ja, bleiben wir doch bei der ARD. Was für eine Meldung. Im Westen nichts Neues. Für 9 Oscars nominiert. Hier ein deutscher Antikriegsfilm. Es kann nicht mehr absurder werden. Denkt man sich jedes Mal. Und es kommt immer noch einer oben drauf. Ja. Hier geht's um einen Film, eine Buchverfilmung, Im Westen nichts Neues, ein Antikriegsdrama. Und ja, das Absurde natürlich in diesen Tagen ist, dass während hier in Hollywood dieser Film aus deutscher Hand für 9 Oscars nominiert wird, gibt man sich in Deutschland scheinbar alle Mühe, hier gewisse Voraussetzungen wieder zu schaffen, dass sich gewisse Dinge wiederholen dürfen. Man muss ein bisschen aufpassen weiterhin, wie weit man sich hier aus dem Fenster lehnt. Aber ja, wir halten es alles ja humorvoll und ja satirisch, teilweise sogar ein bisschen selbstironisch. Und daher man muss niemand ernst nehmen, was hier zum Beispiel von der Tagesschau geboten wird. Ich sehe weiterhin, dass sich die Dinge hier scheinbar von ganz alleine erledigen. Man fühlt sich nicht unbedingt gemüßigt, hier am Gras zu ziehen, sondern man kann das Ganze wirklich relativ entspannt mit dem gewissen Abstand beobachten. Nun gut. Wir blicken auf die aktuellen Ereignisse der letzten Tage. Es ist ja jetzt am Freitag ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber wir haben alle noch den Schock in den Knochen sozusagen von dieser Aussage von Annalena Baerbock. Sie hat Russland versehentlich den Krieg erklärt, wie sie heißt, und Moskau fordert nun eine Entschuldigung. Ja, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Hier nochmal die schockierende Aussage von Baerbock. Deutsche Außenministerin schockt Russland mit Kriegsaussage. Putin schäumt vor Wut. Heißt es hier, historische Sätze, die da von der besten Außenministerin aller Zeiten kommen. Und ja, es wird sich zeigen, wohin man da getrieben wird. Viel Kritik, auch in den Medien, gegen ja diese Aussagen von Baerbock, ihr fliegt die Kriegsaussage um die Ohren. Russland fordert Erklärung. Ja, werden wir jetzt noch öfter sehen. Und ja, auch in der eigenen Regierung, in der Ampel, geht man auf Distanz. Scholz-Sprecherin geht nach der Kriegsaussage auf Distanz zu Baerbock. Also, ja, bleibt weiter spannend. Die Welt ist geschockt von dem ihr durchaus Vorpreschen von Annalena Baerbock. Ich lasse das alles so relativ unkommentiert. Es spricht für sich selbst. Was soll ich noch groß dazu sagen? In Frankreich gibt man sich ebenfalls ja ein bisschen riskiert, sage ich mal. Weder Frankreich noch seine Partner befinden sich im Krieg mit Russland. Das ging nun vom Außenministerium Frankreichs aus. Also man ist da wirklich bemüht, die Wogen zu glätten, zurückzurudern. Aber ja, was gesagt ist, ist gesagt. Und ich denke, da muss sich eine Annalena Baerbock durchaus ein bisschen erklären müssen. Denn wie gesagt, die Russen erwarten da genauere Erläuterungen. Ja, eine ähnliche Aussage kam übrigens auch von einem italienischen EU-Politiker. Russland befindet sich nun im Krieg mit der NATO, heißt es hier. Und ja, diese spielveränderte Game-Changing Panzerlieferungen, die da vom Westen nun angekündigt werden, ruft bei den Russen ja wütende Antworten hervor, wie es ja heißt. Also, es gibt durchaus noch den einen oder anderen, der hier diese Waffenlieferungen noch als ja den Rettungsanker für die Ukraine sieht und tatsächlich der Meinung ist, dass die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen kann. Wie gesagt, auch hier muss sich jeder selbst die Gedanken machen. Viele, viele Fragen bleiben hier, bis gewisse Dinge geklärt sind, sage ich mal, noch im Raum stehen. So, Russland dreht den Fokus, wenn es um den Krieg geht, nun Richtung NATO und den Westen, sagt dieser Stefan Sannino, ein EU-Beamter, ein Generalsekretär der Europäischen Union, der Europäischen Äußeren Aktionsdienste, was auch immer das sein mag. Also, es wird mehr und mehr dieser wohl angedachte Krieg zwischen Russland und der NATO, dem Westen, auch medial, ich will nicht sagen propagiert, aber ja, ins Feld gebracht. Wir werden weiter beobachten, wie da die Dinge ja in den nächsten Wochen stehen werden. So, dann der weitere Aufreger in den letzten Tagen war die Aussage von Wladimir Putin zur Souveränität Deutschlands. Er hat ja Fake News verbreitet, wie sie heißt. Putin behauptet, Deutschland ist von US-Truppen besetzt, haben wir in der letzten Sendung bereits gesehen. Und ja, da gibt's immer wieder gewisse Aussagen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Putin nun, ja, das bestätigt, was ja viele, viele seit Jahren behaupten. Eine Frage zum Militärstützpunkt der Amerikaner oder eigentlich zu den Militärstützpunkten der Amerikaner, sind ja mehrere. Der berühmteste ist wohl Rammstein, aber ich schätze, es gibt so zwischen 30 und 50 Basen in Deutschland, wirklich jetzt nur Schätzung aus dem Bauch hinaus. Und hier wird zum Beispiel die Frage gestellt, ist der Militärstützpunkt US-Gebiet? Welche Rechte gelten? Also da geht es thematisch schon ganz langsam los. Die Fragen, die da im Raum stehen, ist Deutschland denn nicht souverän? Mag hier der ein oder andere fragen. Und ja, da eine Meldung vom Deutschlandfunk aus dem Jahre 2013. Ich lasse auch das einfach so mal im Raum stehen. Dass Deutschland kein souveräner Staat ist, ist nichts Neues, heißt es zum Beispiel hier. Und es gab auch immer wieder Aussagen gewisser etwas führender Politiker in Deutschland, die da in eine ähnliche Richtung geblickt haben. Finanzminister Schäuble stellt Souveränität Deutschlands in Frage, heißt es zum Beispiel hier in einem Artikel aus dem Jahr 2011. Aber auch andere, wie zum Beispiel Gregor Gysi, hat er des Öfteren die eine oder andere Frage gestellt. Ist Deutschland immer noch besetzt? Wird hier gefragt. Den ersten Hinweis auf ein besetztes Deutschland liefert der Artikel 120 mit der Aussage, der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Also wie gesagt, recherchiert auch hier die Themen. Dass Wladimir Putin nun mit einer solchen Aussage ganz Deutschland schockt, dürfte in dieser ganzen, diesen Themenbereich durchaus wieder ein bisschen Auftrieb geben. Und ja, dann springen wir schon zur nächsten Meldung. Ich hatte gedacht, da kommt doch was zu diesem Thema. Egal, wir blicken auf die Frage der Kriegsbeteiligung. Ab wann wird man zu einer Kriegspartei? Und da wird inzwischen ja nicht nur mit den sogenannten Panzerlieferungen durchaus vorangegangen, sondern auch, wenn es um die Ausbildung ukrainischer Soldaten geht. Böse Zungen würden ja behaupten, dass die Ukraine da durchaus einen gewissen Mangel inzwischen hat. Aber nun heißt es hier, Panzerausbildung in Deutschland startet. Und ja, die ersten ukrainischen Soldaten sind laut NTV schon in Köln gelandet. Also, ja, es geht weiter. Schritt für Schritt in eine ganz bestimmte Richtung. Und ja, dass diese Panzerlieferungen auch nicht das Ende vom Lied sein werden, hat man sich ja schon bereits denken können. Heute Leopardpanzer, morgen Kampfjets und U-Boote. Warum die Waffendebatte nicht abreißen könnte und Deutschland sich so schwer tut. Ja, auch das deutet an, dass diese Panzerlieferungen wirklich, wirklich erst der Anfang sind. Und ja, die Forderungen kommen auch schon innerhalb des Bundestages. Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir müssen mehr tun. Das Ganze in einer Aktuellen Stunde geäußert. Ja, immer mehr Waffen, immer mehr Geld in die Ukraine. Dass da gewisse Selbstentwaffnungseffekte stehen, habe ich auch schon immer wieder angedacht. So, deutsche Panzer nicht genug. Polen will Zelensky jetzt auch NATO-Kampfjets liefern. Ja, immer mehr, immer mehr. Und ja, auch die USA und Frankreich schließen nun Kampfjet-Lieferungen nicht mehr aus. Wir werden sorgfältig diskutieren. Der ein oder andere Militärexperte ist ja der Ansicht, dass reine Panzerlieferungen ohne entsprechende Begleitkräfte, wie die Luftwaffe, Schützenpanzer, Artillerie, generell Luftaufklärung und so weiter. Ich bin da nicht so firm. Unausweichlich sind, weil die Panzer allein eben einfach aufgeschmissen werden. Nun gut, die militärischen Experten. Gibt andere, sage ich mal. So, Tornado-Streit, die nächste Scholz-Bremse, also während die anderen Länder voranschreiten und bereits Luftunterstützung senden, sind es wieder mal die Deutschen, ist es wieder mal Bundeskanzler Olaf Scholz, der hier auf die Bremse tritt. Auch das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Eventuell hat er anderes vor. Wer weiß das schon. So, ein Politologe ist der Meinung, wir sind auf der Rutschbahn zu einer direkten Kriegsbeteiligung. Ja, diese fast schon Anschuldigungen, Befürchtungen, wie auch immer, kommen auch mehr und mehr nach oben. Viele fragen sich, man muss sich da nur mal auf Twitter umschauen, was denn eigentlich mit den sogenannten Verantwortlichen in diesem Land los ist, dass man sich hier mit der eventuell größten Atommacht der Welt anlegt. Ich bin auch nicht sicher, also entweder die Amerikaner oder die Russen sollten die größte Atommacht sein. Ist auch ganz egal, eine reicht ja im Endeffekt, um hier wirklich gewissen Schaden auszulösen. Ich weiterhin keine Furcht vor einem Atomkrieg, aber ich kann man durchaus denken, dass viele, viele Menschen durch diese Diskussion rund um einen Kriegseintritt der Deutschen durchaus für Sorgen verantwortlich ist. Also mal wieder eine große, große Panikmache. Auf der anderen Seite sprechen ja einige auch von einem gewissen Event, einem Scare-Event und so weiter. Auch das wird sich alles zeigen. Wir werden die Aliens lieber. Nun gut, Grimme, Panzer sind direkte Beteiligung am Konflikt. Also, wie schon angedacht, ist der Kreml da relativ sicher, dass sich die Deutschen durchaus inzwischen zu einer Kriegspartei entwickelt haben. Und hier wird nun bei der Bild gefragt, erklärt Putin uns jetzt den Krieg? Ja, wer hier wem dann am Ende des Tages den Krieg erklärt haben wird, wird sich zeigen. Die erste Aussage in dieser Art kam tatsächlich von der deutschen Außenministerin. Das haben wir uns gemerkt. Und ja, auf der anderen Seite ist sich Scholz sicher, Deutschland wird mit Leopard-Lieferung keine Kriegspartei. Also Scholz sagt das eine, Putin das andere, erinnert an das Treffen damals im Kreml, an diesem langen, langen Tisch. Ja, die Fronten sind verhärtet. Und ja, wir werden am Ende des Tages sehen, wie ja diese Frage um eine deutsche Beteiligung dann ausgegangen sein wird. Doch eine spannende Frage. So, dann heißt es hier, sie wollen mit dem Leopard die Krim zurückerobern, vermuten Blogger auf Telegram. Also sollten ja eventuell deutsche Panzer dafür eingesetzt werden, hier in russisches Territorium einzumarschieren. Ob das völkerrechtlich zu Russland gehört oder noch zur Ukraine, wie die Ukraine völkerrechtlich steht und so, da kann man sich überall drüber unterhalten. Ich bin nur relativ sicher, dass die Russen da eine ganz, ganz klare Meinung dazu haben werden. Die Krim ist russisch, da ist man sich in Moskau ganz, ganz sicher. Und das wäre dann eventuell wirklich die letzte rote Linie, die da überschritten wird. Schauen wir mal. So, nichtsdestotrotz, auch das wäre in Deutschland natürlich kein Problem. Es ist unglaublich. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält die Rückeroberung der Krim für legitim. Wir haben hier wohl einen weiteren Völkerrechtsexperten. Und ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was hier von Seiten der deutschen Politik so ausgesagt wird, dass ja, er als SPD-Generalsekretär durchaus auch eine gewisse Position innehat. Ich weiß nicht, ob das den entsprechenden Protagonisten in diesen Tagen wirklich, wirklich klar ist. Es wirkt zumindest nicht so. So, neue Waffenstärke der Ukraine. Russland-Experte warnt vor Atomschlag bei Rückeroberung der Krim. Also die entsprechende Antwort wird ja auch schon angekündigt. Und ja, immer mehr in Richtung Atomschlag, Atomkrieg und so weiter und so fort. Die Menschen haben gedacht, diese Diskussion ist abgeschlossen und nun wird sie eben noch als die große, große, nicht unbedingt erstrebenswerte Option, auch in den Mainstream-Medien wieder an die Oberfläche gebracht. Schauen wir mal, wie hier die Dinge ausgehen werden. Wir sehen hier zum Beispiel, zuerst eine Meldung über einen Abtrünnigen, muss man fast sagen. Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, kritisierte Russland-Äußerungen von Außenminister Baerbock. Er fordert eine Klarstellung von Annalena Baerbock. Die sprach davon, dass sich auch Deutschland im Krieg gegen Russland befinde. Auch zur Panzerentscheidung hat Kretschmer eine klare Meinung. Er kritisiert auch diese. Zuvor hatte der sächsische Regierungschef bereits die Entscheidung der Bundesregierung für die Lieferung von Leopard-Panzern in der Ukraine kritisiert. Vor knapp einem Jahr sei noch klar gewesen, dass Deutschland keine Schwerwaffen liefern und sich auch nicht am Krieg in der Ukraine beteiligen werde, sagte CDU-Politiker. Dass diesen ausgehöhlt werde, mache den Menschen Angst. Was zu beweisen war. Nun gut. Und dann heißt es hier schon, Rache für Waffenlieferungen, Cyberattacken legen deutsche Websites lahm. In einem Bekennerschreiben gibt die russische Gruppierung Killnet an, mehrere Internetseiten aus Deutschland angegriffen zu haben. Die hiesigen Behörden bestätigen sogenannte DDoS-Angriffe. Auf Telegram sprechen Hacker Drohungen gegen die Bundesrepublik aus. Und da ging es ganz munter dahin. Hackerangriff, Internetseite der Polizei Baden-Württemberg wieder online. Wir haben hier Cyberattacken auf deutsche Flughäfen, wie es hier zum Beispiel heißt. Keinerlei Zugriff, Twitter-Account der Luftwaffe gehackt. Zugang inzwischen, Gott sei Dank, muss man sagen, wiederhergestellt. Und auch ein heftiger Cyberangriff auf den Bundestag war zu verzeichnen. Noch hier ist die Frage im Raum, war es Putins Digitalarmee? Ja. Eventuell das Ganze nur ein sanfter Gruß aus der Küche. Wir werden sehen, wie die Dinge weiter vonstatten gehen werden. So, auf der anderen Seite einen Schlag gegen eine weltweit agierende Hackergruppe, den es da heute zu verzeichnen gab, Hive zerschlagen, mehr als 100 Millionen Dollar erpresst. Ja, Ermittlern aus Deutschland und den USA ist es offenbar gelungen, eine momentan besonders aktive Gruppierung von Cyberkriminellen lahmzulegen. Ja, man übernahm auch die Darknet-Seite der Kriminellen und wo wir gerade beim Thema sind, 215 Millionen Euro beschlagnahmt, Schlag gegen kalabrische Ndrangheta. Ja, der nächste große Schlag gegen die Mafia in Italien und irgendwie scheint das mehr und mehr in Mode zu kommen. Fällt auch dem einen oder anderen Schreiberling schon auf. Kartelle sind oft Kinder der Not. Europa erlebt eine Ära der Razzien. Lass mal ebenfalls so im Raum stehen. Nun gut, zurück nach Deutschland. Putins Agenten in Deutschland, BND-Spion Carsten L., hatte Komplizen. Wird sich dieser BND-Skandal eventuell zu einem etwas größeren Skandal ausweiten? Auch das mag sich zeigen. Und hier heißt das noch, Russland-Spionage beim BND, mutmaßlicher Kurier wurde verhaftet. Ja, schauen wir mal. So, wo wir gerade bei gewissen Aktivitäten sind, Nord Stream-Geschäftsführer deutet an, NATO-Land für Sabotage an Gaspipelines verantwortlich. Da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Spieler, von dem man da schon ein bisschen was gehört hat. Eventuell muss man da vor allem in Richtung der britischen Inseln blicken. Und hier noch eine Meldung, in der es darum geht, dass die USA nun eine chinesische Firma ins Visier nimmt. Sie soll einer russischen Gruppe in der Ukraine geholfen haben, der Wagner-Gruppe. Also wir sehen, dass die Chinesen sich da durchaus immer wieder durchaus klar zu einer Partei bekennen. So, zurück in Deutschland. Wir blicken auf die Bundeswehrbestände. Pistorius will Waffenlücken rasch schließen. Deutet an, dass da im einen oder anderen Bereich nicht mehr allzu viel vorhanden ist. Jetzt nach einem Jahr Dinge in die Ukraine schicken. Alles Mögliche an Kriegsgerät. Und auch die Panzer scheinen ja noch nicht unbedingt verpackt zum Abtransport bereit zu stehen. Immer wieder das große Thema der Entmilitarisierung, die eventuell in den letzten Monaten geschehen ist. So, Pistorius. 100 Milliarden Sondervermögen für Bundeswehr reichen nicht. Er fordert mehr Geld. Geld. Und damit blickt man dann nochmal in Richtung Russland, wo man nun auf die Panzerlieferungen mit einer Angriffswelle reagiert hat. Also die militärische Sonderoperation geht in die nächste Phase über. Ja, wie gesagt, keine Prognosen, wie lange das Ganze noch dauern muss. Ja, wie auch immer. So, diese Angriffe haben mal wieder für massive Stromausfälle in der Ukraine gesorgt. Es gab im ganzen Land, was man so hört, Luftalarm. Also die Russen scheinen da wieder einen erheblicheren Vormarsch angedacht zu haben. Und wie die Situation militärisch aussehen würde, wenn das Ganze eskalieren würde, auch das wird immer wieder sehr klar gesagt. Deutschland, ein weiterer Top-General spricht Klartext. Der Krieg der NATO-Armeen auf dem ukrainischen Schlachtfeld ist verloren. Da gibt es viele, viele Aussagen, die in diese Richtung gehen. Gerade wenn sie von tatsächlichen Angehörigen, Top-Beamten des Militärs, und zwar weltweit, kommen. Da sehen doch die meisten einen klaren Vorteil bei Russland. Auch wenn das bei anderen Kräften, gerade in der Politik und in den Medien, noch nicht angekommen ist. So. Dann hier eine Aussage von Sönke Neitzel. Es geht Zelensky darum, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen. Ja, ein Stellvertreterkrieg, wie er die NATO oder wie er durch die NATO das ein oder andere Mal durchaus schon geführt wurde, scheint in der Ukraine nicht wirklich zu funktionieren, da ja diesmal einfach ein anderer Gegner auf der anderen Seite sitzt. So, nichtsdestotrotz bereitet man sich ja in vielen, vielen Ländern hier auf gewisse Zeitenwenden vor. Die dänische Verteidigungsministerin sagt, dass Frauen nun bald ebenfalls ins Militär eingezogen werden könnten. Ja, wir haben alle die Bilder aus der Ukraine gesehen. Ich zeige da keine neuen Videos mehr. Denn hier sind immer die gleichen, zeigen immer sehr, sehr viel Leid. Und ja, ich denke, das Ganze wird nicht mehr allzu lange dauern können, wenn hier einfach ja die Rekrutierung so aussieht, wie sie eben aussieht. Scheint ja nicht mehr viel, verzeiht mir den Ausdruck, Humankapital übrig geblieben zu sein. Ja. So. Dann ein Blick nach Serbien. Serbien vor einem Ultimatum. EU oder Putin? Historische Wende im Kosovo-Konflikt. Ja, Putin wäre einer der wenigen Verlierer. Was ist da los? Ja, ist das die Wende im Kosovo-Konflikt? Serbenpräsident Alexander Vucic hat angedeutet, dass er den jüngsten deutsch-französischen Plan für die Normalisierung des Verhältnisses zum Kosovo annehmen könnte. Haben die Deutschen, die Franzosen, die Engländer nicht ja schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder großartige Pläne für ja, die Aufteilung des Balkans aus den Schubläden gezogen und haben diese Pläne nicht immer wunderbar funktioniert. Also ja, wieso nicht dieses Mal auch? Schauen wir mal, wie sich der Balkan weiterentwickeln wird. So, zurück zu Wladimir Putin und der Ukraine. Er hat am Tag des Holocaust-Gedenktages die Neonazis in der Ukraine angegriffen. Natürlich ja, absolut zu verurteilende Aussagen, vor allem an einem solchen Tag. Ihr wisst auch, hier ist der Meinungskorridor recht eng gebaggert. Muss man ein bisschen aufpassen natürlich, dass Wladimir Putin da immer wieder durch gewisse Aussagen auffüllt. Ja. macht ihn in diesen Tagen ja für die Medien auch zum Anführer vieler, vieler Verschwörungstheoretiker. Und da schauen wir uns kurz diesen Holocaust-Gedenktag an. Es ist gefährlich zu glauben, wir hätten ausgelernt. Ich sag mal, lassen wir es so stehen. Ja, nie wieder, hieß es. Nie wieder. Nun gut. Völlig zufällig komme ich von dieser Meldung hier auf eine Meldung ja, von einer Entlassungswelle bei IBM. Auch IBM wirft tausende Mitarbeiter raus. Entlassungswelle in der Tech-Branche nimmt kein Ende. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen Geschehnissen ja, im 20. Jahrhundert zu tun. Und ja, die nächste oder nächsten großen amerikanischen Firmen, die da ja ganz offen genannt werden, wenn es um eine Zusammenarbeit mit der Ukraine geht, sind BlackRock, JP Morgan und Goldman Sachs. Zelensky dankt diesen drei Akteuren dafür, dass man das große Geschäft der ukrainischen oder des ukrainischen Wiederaufbaus unterstützt. Böse Zungen würden behaupten, dass ja diese Spieler hier nicht zum ersten Mal dabei helfen, ein Land wieder aufzubauen. Ach, es ist, ja, egal. Egal. So, ukrainische Oppositionsführer im Exil. Die Ukraine existiert faktisch nicht mehr. Auch das natürlich Aussagen, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind. Viktor Medvedchuk, der im Exil lebende ehemalige Vorsitzende der größten Oppositionspartei der Ukraine, sieht sich immer noch als ukrainischer Bürger und Abgeordneter. Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde ihm jedoch entzogen, worin er einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention sieht. Ja, lass mal so stehen. Und wo wir gerade noch beim Thema der Ukraine sind, ja, gewisse ausländische Einmischung Thema sind. Wir blicken auf ja, unsere gute alte Freundin Victoria Nuland. Wir arbeiten sehr eng damit, sehr eng mit der weißrussischen Opposition zusammen. Also wir springen nun von der Ukraine nach Weißrussland. Was Victoria Nuland in der Ukraine alles so geschafft hat, auch das sollte bekannt sein. Wir erinnern uns an die Jahre 2013, 2014. Und hier heißt es weiter, sie gibt hier offen zu, dass man sich in die internen Angelegenheiten eines anderen Landes einmischt. Ja, so wie das wird, teilweise gute Tradition immer war in den Vereinigten Staaten. Nun gut, dann wirft Russland Biden vor, dann ist jetzt wirklich lustig, den Krieg in die Länge zu ziehen. Russland wirft den USA erneut vor, den Ukraine-Konflikt in die Länge zu ziehen. US-Präsident Joe Biden könne ihn beenden, indem er Kiew Anweisungen dazu erteile, sagte der russische Präsidentialsprecher Dmitri Peskov. Und vor allem, sollten die Waffenlieferungen gestoppt werden, wäre das alles sowieso relativ schnell erledigt. Ja, allerdings scheint es ein recht einträgliches Geschäft weiterhin zu sein, Waffen zu liefern und vor allem zu produzieren. Ukraine-Krieg. USA erhöhen die Produktion um Artillerie-Munition um 500%. Und eine weitere Meldung, die in diese Richtung geht. Lockheed Martin erhöht die Produktion von F-16 Kampfflugzeugen im Hinblick auf eine mögliche Lieferung von Flugzeugen an die Ukraine. Der militärisch-industrielle Komplex in den USA wird doch keine Gewinne mit einem Krieg machen. Ja, kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen. Und wo wir gerade schon bei gewissen Unterstützungen sind, der IWF hat nun frische 16 Milliarden US-Dollar für ein ukrainisches Hilfspaket angedacht. Ja. Der gute alte IWF. So, dann zurück zu den Panzern. Die USA hat nicht genug Panzer, um sie in die Ukraine zu senden, hat das Pentagon nun zugegeben. Man scheint dort das gleiche Problem zu haben wie in anderen NATO-Ländern auch. Es ist nichts mehr übrig. Und man kommt nicht hinterher mit der Produktion. Shit happens, sage ich mal. Und auch wenn es um den internen Zusammenhalt innerhalb der NATO geht, gibt es immer wieder gewisse Spieler, die dann nicht mehr mitmachen wollen eventuell. Und hier wird nun vom ehemaligen Trump-Berater Bolton, kein Trump-Freund, gefordert, die Türkei aus der NATO schmeißen. Die Türkei hat ebenfalls schon angedacht, ob man nicht freiwillig gehen soll. Also die NATO auch mit internen Problemen in diesen Tagen geplagt. Nun gut, auf der anderen Seite sehen wir natürlich, während hier viele, viele Konstruktionen, Organisationen des 20. Jahrhunderts des Westens am Zerfallen, sehen wir neue Koalitionen, eine multipolare Welt, wie auch immer die aussehen mag, ist am Entstehen. Die Russen engagieren sich mehr und mehr in Afrika. Lavrov zu Besuch bei Freunden, heißt es hier, russischer Außenminister in Südafrika. Und auch China ist weiterhin dort sehr, sehr aktiv. Baut jetzt einen Weltraumbahnhof für Afrika. Ja, man will wohl rund 1 Milliarde US-Dollar in Djibouti investieren, um den ersten Weltraumbahnhof in Afrika zu bauen. Dass da natürlich gewisse Abhängigkeiten ebenfalls stehen, ist klar, aber muss man sich auch selbst die Gedanken machen. Die Rolle Chinas in diesem Spiel ist mit Sicherheit eine ebenfalls äußerst besondere. Schauen wir mal. Nun gut. Zurück in die Vereinigten Staaten, wo Trump weiterhin aktiv seine Meinung äußert. Wir müssen damit beginnen, dass verrottete und korrupte DC, also Washington DC, aufzuräumen. Präsident Trump spricht über das House-Komitee, über die es heißt eben nicht Bewaffnung der US-Regierung, sondern es heißt eigentlich, die US-Regierung wurde zur Waffe gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Aber ist egal, lassen wir es Englisch. Weaponization of the US Government. Ja, die Komitees, die da teilweise neu gegründet wurden, nun im Repräsentantenhaus auch durchaus eine besondere Bedeutung. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. So, Trump hat eine weitere Aussage gemacht und George Soros als die Person hinter den Antifa-Ausschreitungen in Atlanta benannt. Also der Name George Soros taucht irgendwie des Öfteren im öffentlichen Bewusstsein in den letzten Tagen wieder auf. Werden wir sehen, wohin ihn das führen wird. Und ja, Trump hat sich ebenfalls nun zu diesem Konflikt, den Waffenlieferungen in die Ukraine, geäußert und greift Biden ja wegen der Entscheidung an, Panzer in die Ukraine zu schicken und ruft zu einem Ende dieses verrückten Krieges auf. So, das fällt auch den russischen Staatsmedien auf. Die TASS, die russische Medienagentur, titelt hier: Die Panzerunterstützung für die Ukraine könnte einen nuklearen Konflikt auslösen, warnt Trump, heißt es hier. Eben aus Russland. Und ja, hier der Tweet, beziehungsweise der Truth, auf Twitter ist er noch nicht. Ja, erst kommen die Panzer, dann kommen die Atomwaffen. Beendet diesen verrückten Krieg jetzt. Es wäre so leicht, wie sie heißt. Und ja, wir haben ja schon mal die These geäußert, ob Trump hier nicht als der Retter der Welt dann aufreiten darf. Schauen wir mal, wie uns die Story oder wohin uns die Story noch führen wird. Hier das Ganze nochmal auf Deutsch. Trump warnt vor Nuklearkrieg in der Ukraine. Erst kommen die Panzer, dann die Atombomben. Ja, gegen den Mainstream zu sein, war schon immer das politische Programm von Donald Trump, heißt es hier. So, interessanterweise, wo wir gerade noch beim Thema des Atomkrieges sind, hat die WHO nun die Liste für kritische Medikamente auf neuesten Stand gebracht. Vor allem geht es um radiologische und nukulare Notfälle. Beim einen oder anderen, ich glaube, das kam von der Daily Mail, wird schon befürchtet, dass sich die WHO ebenfalls auf einen Atomkrieg oder ähnliches einstellt. Bleib mal entspannt, wenn es um dieses Thema geht. So, das zeigt sich natürlich auch an Meldungen wie diese hier. Krieg sorgt für hohe Nachfrage nach Jodtabletten in Wilhelmshaven. Natürlich nur eine kleine Beispielmeldung, auch schon ein bisschen älter als im April letzten Jahres, aber ich denke, das hat sich mit Sicherheit in diesen Tagen nochmal erhöht. So, nochmal der Blick eben zurück nach Moskau. Peskow stimmte Trump zu, dass der US-Präsident den Konflikt in der Ukraine beenden könnte. Natürlich ein dicker Seitenhieb in Richtung Biden, und Trump setzt noch einen drauf. Er sagt, er könne den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden, wenn er Präsident wäre. Da dann ergeben sich natürlich schon wieder gewisse Handlungsstränge. Und ja, nochmal. Kreml und Trump einer Meinung. Darf man in den Vereinigten Staaten noch einer Meinung mit dem Kreml sein? Ich weiß nicht. Die USA könnten den Krieg eben schnell beenden. Ich denke, dass wirklich keine tiefgehende philosophische Betrachtung, wenn die USA hier die Unterstützung für Zelensky kappen, ist das Ganze vorbei. So, solche Aussagen müssen natürlich ebenfalls sofort wieder in eine richtige Ecke gedrängt werden. Dieses Kriegsende binnen 24 Stunden beschäftigt auch NTV. Trump liefert Kreml Steilvorlage für Propaganda. Wir sind ja wieder bei der Thematik des Fußballspiels. Ihr merkt, wir erinnern uns alle an Helsinki. Im November 2018, wenn ich mich nicht täusche, diese legendäre Ballübergabe von Putin zu Trump. Und nun bekommt er den Ball zurück. Nun gut. Wir haben Donald Trump betrachtet, der den Krieg als US-Präsident innerhalb von 24 Stunden beenden würde, wie er selber sagt. Und haben hier einen gegensätzliche Betrachtung von Joe Biden, dem jetzt wohl noch irgendwie als US-Präsident dastehender, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Er hat hier durchaus auch eine treffende Aussage getätigt. Wir hören kurz rein.
The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains.
Also die Idee, dass wir hier Angriffsmaterial hinschicken, Panzer, Boote, Planes und so weiter, Flugzeuge und so weiter.
Going in with American pilots and
wenn wir amerikanische Piloten und amerikanische Crews in die Ukraine schicken.
Just understand.
Verstehen Sie?
Don't kid yourself, no matter.
Belügen Sie sich nicht, oder don't kid yourself, don't fool yourself. Also führen Sie sich nicht hinters Licht.
What you all say.
Ganz egal, was sie alle sagen.
It's called World War III.
Muss ich es noch übersetzen?
World War III.
Also, das wird Weltkrieg 3 genannt. Ich weiß nicht, wann Biden das gesagt hat. Wohl, ja, bei einer Veranstaltung der Demokraten im Repräsentantenhaus. Wir haben das allerdings am gestrigen Tag auf Twitter ja sehr, sehr viral gesehen. Und ja, während Trump hier eben sagt, innerhalb von 24 Stunden ist das Ganze beendet, ja, spricht Biden vom dritten Weltkrieg. Lass mal alles so stehen. So, kommen wir zu Sleepy Joe, wie er oft genannt wird. Seine nächsten 2 Jahre. Ein brutaler Krieg und eine schwierige Kampagne. Er hat ja, ja, ich will nicht zu viel verraten. Kommen wir am Ende der Sendung noch drauf zu sprechen. Wir blicken auf die ja, kleinen Skandälchen, die da über Biden mehr und mehr publik werden. Zuerst auf CNN. CNN macht das, eventuell was in Deutschland die Bild-Zeitung übernommen hat. Hier heißt es, die Nationalarchive fragen ehemalige Präsidenten und Vizepräsidenten, ihre geheimen und präsidentialen Dokumente nochmal zu checken. Nicht, dass irgendwas fehlt. Auch hier deutet sich schon ein gewisser Erzählstrang an. Hier heißt es exklusiv, Hunter Biden hat regelmäßige Briefings des Außenministeriums erhalten. Dort ging es um ebenfalls ja, klassifizierte geheime Inhalte. Und er hat dieses Wissen dazu benutzt, hier wohl das Familienbusiness der Bidens ja, voranzubringen. Mehr und mehr kommt heraus. Hier heißt es ebenfalls in einem älteren Artikel, genau ein Jahr alt, die chinesische Elite hat um die 31 Millionen US-Dollar gezahlt und das ganze Geld ging an Hunter und die Bidens. Wieso zahlt ja, China an eine präsidentiale Familie oder damals noch Vize-Präsidentenfamilie in den USA? Die Fragen werden sich in diesen Tagen ja, mehr und mehr Leute stellen. So, dann lehnt das Schatzamt, die Finanzministerin, Anfragen ab. Man wollte die Aufzeichnungen zu Hunter Biden genau untersuchen. Da gibt es keine Kooperation seitens ja, des amerikanischen Finanzministeriums. Rand Paul sieht das FBI oder sieht die Möglichkeit, das FBI zu reformieren, nur wenn man die oberen 10% der Agentur der Behörde entfernt und durch andere Kräfte besetzt. Ja, das sind wir mal wieder bei den 10%. Eventuell genau das. Die Entwicklung, die wir da im Hintergrund ja, durchaus beobachten können. Und ja, wo wir gerade bei Hunter Biden noch waren, Rudy Giuliani fragt sich, wo ist Hunter? Also im Ernst, wo ist Hunter? Ja. Wir werden sehen, wann Hunter seinen nächsten öffentlichen Auftritt genießen darf. So, dann wurde in San Francisco noch die Bodykamera eines Polizisten veröffentlicht mit dem Filmmaterial zum Überfall auf Nancy Pelosis Ehemann. Ich will das Video nicht zeigen, ist durchaus ein bisschen ja, erschockierend, will ich es nicht sagen, aber schaut es euch selber an. Verbindet die Punkte.de, findet ihr weiterhin alle Links. Auch hier kamen schon ja, ein paar Fragen auf, wie hat die Tür geöffnet, wieso hat Pelosi ein Glas in der Hand und so weiter und so fort. Ja. Schauen wir mal, was uns da noch präsentiert wird. So, wo wir beim Videomaterial sind, wir haben in der letzten Sendung gesehen, dass ein Mitarbeiter von Pfizer sich durchaus recht offen über gewisse Vorgänge in seiner Firma geäußert hat, gegenüber einem verdeckten Ermittler, muss man sagen, von Project Veritas. Also es ist wirklich bemerkenswert, es sollte sich doch inzwischen rumgesprochen haben, dass Project Veritas da ja auf dieser Spur unterwegs ist. Und immer wieder fallen sie drauf rein. Und hier heißt es eben Project Veritas. Pfizer hat Covid-19-Viren mutieren lassen und als Ziel hier ja mal wieder der gute alte Profit. Ja, es ging nur ums Geld. Das eventuell auch, ja, des Öfteren ein kleiner Irrglaube. Geld ist auch nur ein Werkzeug in meinen Augen, aber ja, wollen wir nicht philosophisch werden. Der Pfizer-Direktor, der hier aufgenommen wurde, behauptet, dass seine Firma versucht hat, hier Coronaviren mutieren zu lassen. So, und James O'Keefe, der Gründer, glaube ich, von Project Veritas, hat nur für alle Fälle mal klargestellt, er liebt sein Leben und denkt nicht an Selbstmord und nebenbei der Elon Musk dafür gedankt, dass er hier die Wahrheit auf Twitter verbreiten darf. Die Wahrheit? Fragezeichen. Natürlich muss das gleich Fakten gecheckt werden. Das Ganze hier hat das Project Veritas Video, oder zeigt das Project Veritas Video, dass Pfizer eben hier Covid mutieren hat lassen. Ja, schauen wir mal, was es gibt. Behauptungen, Fakten. Was haben wir doch schon immer so ein... Ah, hier ist es. Ruling unverifiziert. Hey, schon eher in Richtung wahr. Wie sich die Zeiten noch ändern. Vor wenigen Monaten wäre das Ganze noch grundböse, wollte ich fast schon sagen. Auf alle Fälle absolute Fake News gewesen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein weiteres Video wurde veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie dieser junge Herr dann auf das reagiert, als er darauf angesprochen wurde, dass er nun gefilmt wurde. Er ist ein bisschen gewalttätig worden, hat versucht, das iPad zu zerstören, das die Aufnahmen aufgenommen hat. Und ja, äußert sich hier, ich bin nur irgendjemand, der für eine Firma arbeitet, die buchstäblich versucht, der Öffentlichkeit zu helfen. Wenn man sich das erste Video dazu anschaut, entsteht durchaus ein gewisser anderer Eindruck, kann man behaupten. So, dann wird hier eine Frage gestellt. Hat Project Veritas Pfizer in die Falle gelockt oder umgekehrt hat Pfizer Project Veritas in die Falle gelockt? Eventuell hat man hier bewusst Falschinformationen gestreut, um im Nachhinein zu sagen, schaut her, auf Project Veritas könnt ihr euch nicht verlassen. Kleine These in den Raum gestellt. Wir schauen mal, wie sich diese Geschichte weiterentwickeln wird. Der ein oder andere im US-Kongress nimmt das Ganze durchaus ernst. Senator Johnson ruft den Kongress dazu auf, hier gegen die Impfhersteller zu ermitteln und sich dort den Bewilligungsprozess der Impfungen genau anzuschauen. Das Ganze eben als Reaktion auf dieses Video von Project Veritas. Und Marco Rubio, ein Senator aus Florida, hat einen offenen Brief an den Pfizer-CEO geschrieben. Hier geht es um die vermeintliche Gain-of-Function-Forschung. Ihr merkt, kleine Schritte, die sich hier weiter in Richtung allgemeine Aufklärung und auch Aufarbeitung bewegen. Und das sehen wir nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch anderswo. Und ja, der nächste Whistleblower und in diesem Fall durchaus interessant, kommt von EcoHealth Alliance, die Firma von Peter Daszak. Der Whistleblower Dr. Andrew Huff sagt, dass er mit den Mitgliedern des Unterkomitees reden möchte. In diesem Unterkomitee des Kongresses geht es um die Coronavirus-Pandemie. Und ja, Dr. Andrew Huff möchte über die Organisation EcoHealth Alliance sprechen. Auch da dürfen wir natürlich gespannt sein. Und hier ist es mal wieder Marjorie Taylor Greene, die mit Dr. Andrew Huff zusammenarbeiten möchte. Dieses Coronavirus-Pandemie-Komitee wird uns gleich noch beschäftigen. Zuvor blicken wir noch mal kurz auf Matt Gaetz. Er hat den Pencil Act vorgestellt, ein Gesetz, in dem es darum geht, Adam Schiff hier den Zugang zu geheimen Dokumenten zu ermöglichen. Und ja, hier heißt es dann nun zu Marjorie Taylor Greene: US-Republikaner besetzen Corona-Ausschuss mit Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen. wie sich die Zeit doch geändert hat. Die Republikaner in den USA haben einen neuen Kongressausschuss gegründet, der den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie untersuchen soll. Die Besetzung des Gremiums lässt aufhorchen. Ja, und hier eben die bekannteste Figur als Marjorie Taylor Greene. So, ja, bevor wir dann nach Deutschland kommen, blicken wir auf ja, das, was uns hier gebracht wurde, beziehungsweise uns noch ja, durchaus wohl einige Zeit beschäftigen wird. Rund 278.000 von Covid-19-Impfstoffen getötet in den USA wird hier gefragt. Studie erbringt katastrophales Bild der Verbreitung von Impfschäden. Und ja, wenn es nicht bis zum Tode geht, wir sehen viele, viele Menschen weltweit, die mit erheblichen Herzproblemen zu kämpfen haben und eine besondere Gruppe scheinen da wohl die Piloten zu sein, eventuell aufgrund der ja, veränderten Druckverhältnisse ja, in den Lüften. Und hier warnt ein Kardiologe, Flugbehörde änderte Richtlinien, sodass auch herzkranke Piloten fliegen dürfen. Ja, da muss man sich ja wieder keine Sorgen machen. Wunderbar. Ja, Sorgen machen muss man sich auch nicht mehr. Jesse Lemonnier, der Footballstar, stirbt mit 25 Jahren. Ja, mal wieder völlig unerwartet. Und ja, verzeiht mir da. Ich will nicht pietätlos sein, aber ja, ich muss den Abstand hier zu diesen Meldungen weiter bewahren, weil ja, es gibt einem schon zu denken und der ein oder andere hat da mit Sicherheit auch dran zu knabbern, plötzlich und unerwartet und jeden Tag aufs Neue. Sie hinterlässt ihr Baby, Tochter von Sopranos-Star, tot. John Ventimiglia, der eine oder andere den kennen, hat seine 25-jährige Tochter verloren. Ja. Warum Odile starb, ist bislang nicht bekannt, heißt es hier. Und ja, auch in Deutschland immer wieder die Thematik. Der Zone-Moderator Christian Scherpe, überraschend mit nur 24 Jahren gestorben. Was soll man dazu sagen? Vor allem, ja, wie soll das Ganze juristisch am Ende des Tages bewertet werden? Und ja, auf der anderen Seite wird weiter sehr, sehr viel Geld investiert. Der Bund hat 13,1 Milliarden Euro für Corona-Impfstoffe gezahlt. Ja, das ist jetzt eine Gesamtrechnung in der für die gesamte Corona-Pandemie. Was günstiger als die Masken waren, die waren auch schon letztes Jahr. Die Masken waren auch irgendwie um den Bereich 19, 11 Milliarden, kann mir erinnern. Egal. Ja, 13,1 Milliarden hat der Spaß gekostet. Und hier ist dann noch für jeden Einwohner 8 Dosen. Bund bestellte Corona-Impfstoffe für mehr als 13 Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade. Aktuell sind wir schon bei der 6. Dosis. Ja, wie gesagt, wer da noch mitspielt, auch das muss sich jeder selber überlegen. So, dann heißt es hier, mitten in der Corona-Pandemie, Impfstoffhersteller erhöhten die Preise um 50%. Und zwar zwischen Dezember 2020 und Herbst 2021. Ja, war eine gute Zeit. Das Ganze zu tun, da gab es noch einiges an Mehreinnahmen mit Sicherheit, es seien ja auch gegönnt, ja, den Rettern, wie sie immer so schön heißen. Jetzt sind es ja, ja zumindest BioNTech nach London. Nun gut, Lehrer zur Corona-Debatte. Wieso haben wir nicht protestiert? Wo ist die Aufarbeitung? Die Kita- und Schulschließungen während der Pandemie waren ein Fehler, sagt unser Autor. Eine Diskussion gibt es darüber nicht. Das ist fatal. Ja, es beginnt, mag der ein oder andere sagen, in ja, den öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen, aber auch ja, bei den privaten gibt es mehr und mehr einen Schwenk in Richtung ja, kritischer Fragen. Ich sage es einfach mal so. Und da gab es die ein oder andere bemerkenswerte Meldung jetzt in den letzten Tagen. Hier heißt es, da habe ich mich geirrt. Vom Ministerpräsidenten bis zur Virologin, 25 Menschen, die in der Pandemie eine wichtige Rolle spielten, gestehen ein, wo sie falsch lagen. Und was sie heute nicht mehr so machen werden. Ja, und da lesen wir, ich lese einfach mal vor, Dirk Brockmann, Dietrich Brüggemann, Aline Büchs, Sandra Cizek, Janne Stamen, Michael Halleck, Klaus Holleczek, können wir auch, Michael Kretschmer, Wolfgang Kubicki, Armin Laschet, hört, hört, Karl Josef Laumann, Martin Machowek, Frank Ulrich Montgomery, wer hätte es gedacht, Karin Prien, Viola Priesemann, Elisabeth Rether, Bode Ramelow, Jonas Schmidt, Hanasit, Monja Schünemann, Manuela Schwesig, Andreas Hentger und andere. Ja, sie alle haben sich geirrt, wer hätte das gedacht. Ja, völlig überraschend kam das für uns alle. Konnte natürlich keiner wissen, dass hier etwas völlig anderes abgelaufen ist, als man es uns medial verklickert hat. Ja, das Ganze keine Einzelmeldung. Es ist eventuell ein Trend zu verzeichnen. Über politische Fehler und strukturelle Probleme reden. Experte fordert Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Was ist hier los? Und ja, so könnte man weitermachen. AD-Moderator gesteht Fehler während Corona-Pandemie ein und bereut Aktion. Hier geht's um den Moderator und Physiker Ranga Yogeshwar. Er war Teil des Corona-Expertenrates. Auch er, ja, gibt zu, Fehler gemacht zu haben. Unglaublich. Sie waren doch eigentlich unfehlbar. Und vor allem unser ja ehemals beliebter Gesundheitsminister Spahn, hier heißt es Jens Spahn in Gefahr, unangenehmer Talk zu seiner Corona-Politik. Dieser Landstalk hatte eine Strahlkraft, die dem gewöhnlichen CDF-Zuschauer vermutlich für morgen bleibt. Als Jens Spahn am Donnerstagabend bei Markus Lanz zu Gast ist, wird der Stuhl plötzlich immer heißer. Zum Glück ist es bis jetzt nur Lanz, der Fragen stellt. Ja, so kann man das stehen lassen. Ich denke, da wird es in Zukunft andere geben, die durchaus eventuell sogar kritischere Fragen stellen werden. Und ja, auch andere werden mehr und mehr hinterfragt. Die Corona-Fehler endlich aufarbeiten, fordert hier die Bild. Früher war er noch für Schulschließungen. Lothar Wieler heißt es hier. Und ja, diese Schulschließungen, auch hier ein Thema. So unglaubwürdig ist Wielers Lockdown-Geständnis. Ja, hier haben wir sie. Wieler, Drosten und Spahn, ja, die drei Musketiere der Corona-Pandemie, zumindest dessen Beginns heute, sind ja andere Protagonisten am Werke, beziehungsweise ist eigentlich nur noch einer übrig geblieben, der das Ganze wirklich immer noch glaubt, aber auch das ist ein anderes Thema. Und ja, diese einstürzenden Kartenhäuschen, die wir in den Vereinigten Staaten, aber auch ja, in Deutschland betrachten dürfen, scheinen weltweit ein Thema zu sein, auch in der Schweiz zum Beispiel. Corona-Leaks. Berset lässt Ex-Kompagnon Leuner fallen wie eine heiße Kartoffel. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ja, kann man sich nochmal genauer anschauen. Aber auch die Schweiz scheint ihre Problemchen zu haben und zurück in Deutschland, ich will die ganze Zeit auf diese Meldung raus. Ja, was für eine Meldung zum Einrahmen. Ich habe es geteilt. Corona-Blamagen von Regierung und US-Konzernen. Wenn aus Fake News plötzlich Fakten werden. Was ist nur mit unserer ja, lieben Bild-Zeitung passiert? Man ist endgültig ins Lager der Verschwörungsideologen übergegangen, gedriftet, wie der eine oder andere sagen würde. Ja, für viele, zumindest wenn es um das Thema Corona geht, nicht mehr wiederzukennen. Gott sei Dank gibt es den Ukraine-Krieg, wo man noch entsprechend berichten kann. Nun gut, wir sehen, dass sich hier das Blatt endgültig gewendet hat und ja, harrende Dinge erwarten, hat er durchaus die eine oder andere weitere überraschende Meldung in den nächsten Tagen. Und es kommt wirklich stündlich, man wird ja nicht mehr enttäuscht, wenn es um gewisse Fragen geht. Lass uns langsam angehen. Man muss ja die Menschen langsam auf gewisse Dinge hinweisen, die dann noch vielleicht eventuell im besten Deutschland aller Zeiten nicht stimmen könnten. Und ja, ich fand es lustig, diese Meldung. Interessanterweise ging mein Erkenntnisprozess unter anderem los. Los ging es am 11. September. Tatsächlich. Aber dann hat man sich ja neben diesen geopolitischen Fragen auch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Unter anderem, ja, was führe ich mir so alles zu? Und bin dann relativ schnell auf die Zahnpasta gekommen. Und ja, gewisse Stoffe, die da heute noch drin sind und ich heute noch meide, wie gesagt, seit ja, fast 20 Jahren, bin ich da von gewissen Stoffen zumindest befreit. Und hier ist es nun verbotener Krebsstoff in der Kinderzahncreme. Ja, auch in Markenprodukten, in Lebensmitteln ist Titandioxid schon verboten. Ja, aber den Kindern kann man es ja noch geben. Und damit möchte ich auf einen anderen Stoff hinweisen, der mich damals oder mir damals in der Recherche diesbezüglich durchaus die Augen geöffnet hat. Fettige Haare, Haarwasser, Schuppen, auf Shampoos mit diesen Inhaltsstoffen solltest du verzichten. Und da geht es vor allem um Sulfate und ja, ganz besonders um das Sodium-Lauretsulfat. ja, ich muss mich nicht genauer dazu äußern. Ich jetzt ein bisschen dazu. Ich würde es mir nirgendwo mehr hinschmieren. Weder in die Zahnpasta noch in Shampoo. Weder innerlich noch äußerlich. Ist es zu empfehlen? Wie gesagt, ich mache ja natürlich keine Empfehlungen, aber ich verzichte drauf. Und interessanterweise ist im Kindershampoo, zumindest hört man das, diese ja brennenden Stoffe auch drin. Allerdings wird Kindershampoo dann noch eine Art ja, Betäubungsmittel dazu gemischt, dass man den Schmerz, die Reizung nicht spürt. Ja, so funktioniert unsere Welt. Was soll man dazu sagen? Ja, dass hier ja, gewisse Stoffe im Shampoo angebracht werden, ist durchaus meines Erachtens ja so offen schon eine größere Meldung wert. Aber es wird noch besser, wenn es um dieses sogenannte Gesundheitsthema geht. Ja, eine heilige Kuh wird angegriffen. Hier heißt es zur Krebsmedizin. Unglaubliche Meldung. Also unglaublich, dass eine solche Meldung in dieser Form veröffentlicht wird. Die Patienten sterben an den Folgen der Therapie. Chemotherapie ist so divers wie nie. Die Nebenwirkungen sind je nach Kombination, Dosis oder Konstitution sehr unterschiedlich. Doch die modernen Wirkstoffe führen nicht zu einer sanfteren Krebsmedizin. Ja, eventuell schaut man auch hier so ganz langsam ein bisschen genauer hin. So, alles Verschwörungstheorien. Natürlich noch einen harten Break und blicke auf Elon Musk. Er hat einen Druck gegeben. Oder veröffentlicht, dass geheime Twitter-Labels dazu geführt haben, dass konservative Stimmen geshadowbanned, also ja, der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden sind. Ja, nichts Überraschendes. Die Meinungsfreiheit weiterhin ja, heiß umkämpftes Gut in diesen Tagen. Und ja, Präsident Trump hat auf die Veröffentlichung von Facebook Meta nun reagiert, dass er wieder mitmachen darf, sozusagen, kann man sich hier anschauen und ja, schauen wir mal, ob er wieder kommt. Auf Twitter hat er sich ja bis jetzt nicht blicken lassen, aber ich denke, wenn gewisse ja, Wegpfeiler erreicht sind, dann gehe ich davon aus, dass er hier mit einem Mal auf Twitter, Facebook und den anderen Kanälen auch wieder auf Instagram wieder zurückkehren wird. So, und da freut man sich zum Beispiel bei der Weiß schon sehr drauf. Facebook bringt Donald Trump zurück und mit ihm all seinen QAnon-Inhalt-Content. Da freut man sich schon so richtig drauf. So, erneut der Name George. Hier heißt es in einem weiteren Artikel in den New York Post über ihn, wie George Soros hier am Faktenchecker finanziert hat, um ja, Gegenstimmen zum Schweigen zu bringen. Auch das völlig überraschend in diesen Tagen. Eine Meldung über Telegram. Wir kommen an Telegram nicht ran. Das reimt sich ja fast. Der Messenger-Dienst Telegram gibt weiter nur selten die notwendigen Daten an Polizei und Justiz, um Tatverdächtige zu ermitteln. Ja, bei Twitter läuft es besser. Na Gott sei Dank. Seid froh, dass bei Twitter noch so gut läuft. Und er hat dazu eine Meldung über die Freilassung von Oliver Janich. Schwere Vorwürfe gegen Behörden, heißt hier, der Journalist saß 5 Monate in Auslieferungshaft. Und hier heißt es dann weiter, er ist so lange dort eben in Auslieferungshaft gesessen, weil ein deutscher Beamte absichtlich falsche Aussagen gemacht hat. Ja, wie weit das der Wahrheit spricht er nicht. Das kann sich jeder selber überlegen. Und ja, mit der Desinformation oder Fehlinformation ist es so eine Sache. Und darum haben wir sich nun bei den Vereinten Nationen dazu durchgerungen, ja, Missinformationen, wie auch immer, Fake News zu kriminalisieren. Die Vereinten Nationen planen eine Kriminalisierung von Menschen, die Desinformation verbreiten, diese Desinformation soziale Unordnung und Hass schüren. Ja. Wundert jetzt auch nicht wirklich, dass sich die Vereinten Nationen da ebenfalls so positionieren. So, und wo wir gerade beim Thema der Fake News sind, Es gibt nichts zu sehen, auch nicht im besten Deutschland aller Zeiten. Alles läuft, wie es laufen soll. Und jegliche Aussagen zu gewissen Ereignissen, die sich fast ja, im Endeffekt täglich in diesem Land ereignen, müssen weiterhin ins rechte Eck geschoben werden, da sie die Realität auf keinen Fall abbilden dürfen. Die Realität ist die, dass alles, ich habe schon erwähnt, ausgezeichnet läuft und ja, nichts, aber auch gar nichts zu sehen ist. Wir haben, ich habe es in der letzten Sendung bereits angedeutet, einen weiteren Einzelfall. Messerangriff in Zug bei Brockstedt. Lauter offene Fragen heißt es hier. Die Messerattacke in einem Regionalzug nahe Brockstedt sorgt für Entsetzen. Das Motiv bleibt unklar. Ähnliche Taten gab es zuvor schon. Ja, wir haben ja keinen Neuling in diesem Geschäft. Wir haben ja jemanden, einen Täter, der wohl schon ja, des Öfteren mit einem Messer aktiv war, wenige Tage zuvor erst aus einer Verwahrung entlassen wurde. Und ja, man darf hier, na darf man wahrscheinlich nicht, aber ich sag's trotzdem, durchaus anbringen, dass ja, ein solcher Angriff mit einem Messer auf Papier niemals die Wirkung hat, wenn man es wirklich sieht, klarerweise. Den Opfern wurde wohl der Hals mit dem Messer so stark verletzt, dass zumindest zwei zu Tode gekommen sind. Ich habe die Worte jetzt nicht so gewählt, wie man es wählen hätte können. Die Todesopfer bei der Zugattacke erst 16 und 19 Jahre alt. Eine Horrortat in Schleswig-Holstein. Nicht die erste in diesem Jahr. Und erneut fragt sich ganz Deutschland, wie konnte das hier passieren? Und erneut, die alte Diskussion, ihr wisst. Darf man, politisch korrekt zu bleiben, hier mal wieder nicht über den Täter sprechen? Es ist allerdings wirklich, wirklich für niemanden mehr zu übersehen, was hier los ist. Schon dreimal griff Ibrahim A. Menschen mit dem Messer an, heißt es zum Beispiel hier. Seine Strafakte ist lang. Er hat eben nicht nur zwei Jugendliche getötet, sondern auch weitere Fahrgäste verletzt. Mitreisende konnten ihn dann wohl mit Koffern überwältigen. Es handelt sich um einen Palästinenser. Er tötete, wie schon gesagt, zwei Jugendliche. Ja, er kam gerade aus der U-Haft. Und nun fragt man sich natürlich in Deutschland, warum lief der Messerkiller frei herum? Gegen ihn wurde nun ein Haftbefehl erlassen. Dicke Strafakte, auch hier. Warum wurde der Zugattentäter nicht abgeschoben? Ja, die alte Frage. Was soll man sagen? Auch hier gibt es mehr und mehr den Anschein, dass sich hier wohl eine gewisse Systematik dahinter verbirgt. So, hier haben wir wohl den Grund. Ein Psychiater stellte dem Messerangreif eine gute Prognose aus. Na dann gab es tatsächlich wohl nichts zu befürchten. Nach 12 Straftaten, 2 Tätlichkeiten im Knast. Und ja, was soll man wirklich sagen? Es wird immer wieder versucht, das Ganze natürlich in ein Licht der Traumatisierung und so weiter, ihr kennt den ganzen, die Wortwahl zu drücken. Trauma-Experte vermutet ungeplante Raptus-Tat. Ja, was soll man zu solchen Aussagen noch sagen? Niemand spricht hier wirklich aus, was der Fall ist. Wenn eine solche Aussage kommt, dann ja von öffentliche Personen, die selbst Migrationshintergrund haben. Hoher Migrantenanteil bei Messerangriffen, nur eine offene Debatte bringt uns weiter. Ja, nun wird es auf die eine oder andere Art und Weise dann doch auch im Mainstream ganz, ganz langsam thematisiert. Und ja, wir haben diese Meldung aus Schleswig-Holstein. Allerdings hat sich hier ein junger Mann mal umgeschaut oder ja, ein Herr, Dino Roslan, umgeschaut und hat Meldungen vom selben Tag gesammelt. Wir haben ja eine Messerattacke in Essen. 2 Männer mit Messer verletzt in Ravensburg. Mit Messer und Revolver im Rathaus gefahren. Bremen, 30 Jahre in Tiefgarage mit Messer angegriffen. Opfer wieder Bremen-Hagen. Messerräuber fällt Mädchen auf Spielplatz. Raubüberfall in Wiesbadener Drogerie, Freiburg, zwei Vorfälle mit Messer und so weiter und so weiter. Das Ganze in 48 Stunden. Ja, auch hier kann man nur sagen, das beste Deutschland aller Zeiten. Und ja, unglaublich, unglaublich. Ja, ein paar weitere Einzelfälle. Ein 14-Jähriger schubst Oma vom Rad, Sturz war tödlich. Eine grausame Tat in Bad Mendetheim. Und ja, auch diese Meldung hier, ja, allein die Formulierung gibt schon zum, das regt schon zum Nachdenken an. Freund 14 erschlug Jan, ebenfalls 14, 150 Meter seinem, neben seinem Elternhaus. Ja, der Vorname des Freundes wird hier von der Bild-Zeitung erstmal nicht weitergeben. Gegen diesen 14-Jährigen wurde ihn nun ebenfalls Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Ja, 14 Jahre. So, ja, der eine oder andere fragt sich tatsächlich inzwischen, was ist zwischen 2014 und 2016 falsch gelaufen? Laut Kubicki muss das Zugblutbad Folgen haben. Ja, eine neue Diskussion über Abschiebehaft, Rückführungsabkommen und Grenzschutz. Ja, der eine oder andere würde anmerken, bisschen spät. Und ja, unglaubliche Meldung hier vom NDR. Man wollte nicht über die Täterherkunft sprechen. Der Sender warnte vor Rassismus und jetzt passt auf, das Ganze, also das Schweigen über die Herkunft des Täters diene dem Erhalt der Demokratie. Eventuell sagt das auch einiges über das Wesen der Demokratie aus, aber ja, auch da darf sich jeder selbst die Antworten überlegen. So, Feser und Günther gedenken Opfer von Messerangriff in Brockstedt. Ja, nicht, dass die deutsche Innenministerin da irgendwie eine gewisse Verantwortung tragen würde. Wie konnte es passieren, dass so ein Täter noch im Land war? Die Frage kommt tatsächlich von Nancy Faeser. Wird nicht an sie gerichtet. Aber ja, schauen wir, wie es weitergeht. Das ist unglaublich. Ja, Faeser stellt sich tatsächlich hin und stellt den Umgang der Behörden mit Tatverdächtigen in Frage. Und bei der Welt heißt es dann dazu, Faeser nennt Maaßens Äußerung abstoßend und menschenverachtend. Ja. Ich lasse einfach alles mal so stehen. Ja, diese Thematik kann man eigentlich gar nicht mehr ernsthaft drüber reden, weil ist ja alles gesagt. Alles gesagt, wenn es ja hier um das beste Deutschland aller Zeiten geht. So, wie Mittelalter. Irre Anti-Flüchtlingsvorschlag in MacPom. Bewohner wollen Stadtmauer schließen. Die Menschen haben die Schnauze voll. Rechtsextreme wollen Kreistag stürmen, heißt hier. Polizei leitet Strafverfahren ein. Ja, Demo gegen Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Ja, ich sehe hier schon wieder die weiterhin einzige Gefahr in Deutschland. Ja, der rechte Rand. So, dann blicken wir auf andere ja, Dinge, die eventuell momentan nicht unbedingt. Nein, ich sag mal, es läuft suboptimal. Ich glaube, auf das kann man sich einigen. Finanzämter in der Hauptstadt lahmgelegt. Berliner Finanzsenator Wesener verspricht schnelle Hilfe. 10-mal mehr Verbrechen als in Warschau. Polen gibt Sicherheitswarnung für Berlin heraus. Ach, es ist unglaublich. Zu viele Verfahren, zu wenige Richter. Die deutsche Justiz ist überlastet und der Nachwuchs fehlt. Also, wie gesagt, es läuft weiterhin bestens. Allerbestens. Mitarbeiteraufstand beim Skandalsender RBB. Also jeden Tag was Neues. Und ja, jetzt die nächste Grundsteuerohrfeige kommt aus ihrem Rathaus. Ja, der Hebesatz der Kommunen geht offenbar nach oben. Wer hätte es gedacht? Und hier in Bayern die nächste Zählung. Mikrozensus 2023 in Bayern startet. Auskunft ist für alle betroffenen Haushalte Pflicht. So, ja, während hier in der Privatwirtschaft einiges zugrunde gerichtet wurde, schafft man trotzdem neue Arbeitsplätze. 10.000 neue Beamten. Der Ampel bläht sich zur teuren Mega-Regierung auf. Erinnert auch an gewisse Systeme, sage ich mal. Der Apparat muss einfach passen, das ist immer wichtig. So, und wo wir gerade bei Scholz noch waren, Deutschlands Kanzler Scholz 510.000 Euro für schöne Fotos bezahlen lassen. dass die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock für das Geld der Steuerzahler keine Visagistin so teuer ist und sich Robert Habeck einen Hofwort darauf hält, das ist bekannt. Jetzt wurde aber auch aufgedeckt, auch Kanzler Olaf Scholz hat für Bilder von sich 500.500 Euro Steuergeld ausgegeben. Ja, er ist auch ja hübscher Kampi, muss man schon sagen. Ja, das lasse ich so stehen. Andere, Herr Habeck, hat ein neues Wort gelernt bekommen. Transformative Angebotspolitik. Wunderbarer Ausdruck für allgemeine Deindustrialisierung. Das bedeutet Robert Habecks neues Label für den radikalen Umbau der deutschen Wirtschaft. Ja, ist er auf einem guten Weg, auch hier weiterhin. So, dann, ich habe schon angedeutet, es reicht vielen, vielen Menschen. Man sieht auch keine großartigen Lösungsansätze, die da am Erfolg versprechen würden. Viele Deutsche zweifeln an Zukunftsfähigkeit des Landes. Ja, was soll man da noch sagen? Bei RT heißt es, nicht einmal jeder Fünfte glaubt, dass die Politik die Probleme in Deutschland lösen kann. Ja, normalerweise funktioniert es da mit den, oder funktioniert es ja ganz gut mit den Problemen, wenn man die Lösung in der Schublade hat, aber eventuell ja, hat man zu dieser Schublade in diesen Tagen den Schlüssel verloren. So, nichtsdestotrotz gibt es viel, viel größere Probleme in Deutschland. Unter anderem ja ein Faschingsumzug in der sächsischen Schweiz. Skandal. Regenbogenmann wird an Marterpfahl gebunden. Abstoßend. Skandal beim Fasching in Sachsen. Für einen Umzugswagen waren die Veranstalter einen Mann in einem Regenbogenkostüm an einen Marterpfahl. Die Figur, die wohl Homosexuelle und Transpersonen darstellen soll, es steht laut einem weiteren Schild für das dekadente und kranke Deutschland. Der Umzug fand im Rahmen der sogenannten Schifferfastnacht in dem Örtchen Prossen an der Elbe in der sächsischen Schweiz statt. Ja, jedes Jahr eine Aufregung im Fasching. Ich denke, da gibt es noch mehr dieses Jahr. Und eine Meldung, die nur aus Baden-Württemberg kommen kann, weil Bonbons zu teuer sind. Narren werfen mit Nudeln. Ja, Premiere beim Umzug in Stuttgart. Ja, willkommen im Wirtschaftsstandort Deutschland. Nun gut, wir wechseln wieder das Thema. Andere scheinen besser finanziert zu sein. 50 Kilo Gold und Edelmetalle bei Reichsbürgerrazzia gefunden. Ja, damals im Dezember haben wir Wertgegenstände in Millionenhöhe sichergestellt. Laut einem Medienbericht hat sich die Zahl der Beschuldigten inzwischen mehr als verdoppelt. Da, schau her, schauen wir mal, ob wir da mal was hören, wo wir gerade im Gold sind. In Ägypten hat man eine weitere Grabkammer gefunden, einen Torwächter, Sarkophag und eine vergoldete Mumie. Ja, und ja, zurück nach Deutschland. Königreich Deutschland auf Expansionskurs heißt es hier. Die Reichsbürgerorganisation Königreich Deutschland versucht, sich in einem Dorf in Brandenburg zu etablieren. Dabei vernetzen sich die Reichsbürger mit völkischen Siedlern. Im Dorf formiert sich der Widerstand. Tja. So, wir bleiben royal, wir bleiben königlich, blicken nach Großbritannien, wo King Charles seinen Bruder Andrew aus dem Buckingham Palace werfen ließ. Nun endgültig bringen uns natürlich immer wieder auch Prinz Andrew zu gewissen Themen. 200 minderjährige Asylsuchende sind in Großbritannien verschwunden. Mögliche Missbrauchsopfer heißt es hier. Eventuell eine ähnliche Thematik, die wir auch an Nordamerika feststellen können, also zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Mexiko findet über 50 unbegleitete Kinder auf einem Migrations- oder mit Migranten beladenen Truck LKW aus Guatemala. Und ja, auch hier täglich neue Meldungen. Kinderpornoskandal im Handball. Justiz ermittelt gegen Weltmeister und Ex-Bundesliga-Star Bruno Martini. Nicht unbedingt 1:1 natürlich hier thematisch passend, allerdings durchaus, ja, für den einen oder anderen gruselig. Ich hab's gesehen, die Meldung, nimm sie mal mit rein. Komm, wir machen's wie die Tiere, heißt sie. Bluthund Markus Söder jagt Minimädchen. Was ist da los? Markus Söder macht im Angesicht junger Mädchen den Bluthund. Das klingt wie ein Horrorfilm und ist es in gewisser Weise auch. Mit einem peinlichen TikTok-Clip versucht die CSU offenbar junge Wähler, auf allem Wählerinnen, anzusprechen. Autsch, heißt es hier. Müssen wir uns nicht anschauen. Lass ich einfach mal so im Raum stehen. Und von Bayern blicken wir noch kurz nach Österreich. Kinder im Weinkeller versteckt, Mann im Weinviertel festgenommen. Das erinnert viele Österreicher natürlich gleich an den Fall Fritzl, aber auch den einen oder anderen weiteren Fall noch. Wir sehen hier wohl eine etwas andere Ausgangslage. Jeder kann sich den Artikel anschauen. Hier geht es wohl eher um einen der Systemverweigerer, der hier seine Kinder versteckt hielt. Schaut sich den Artikel an. Ja, wir schauen auf die katholische Kirche. Zahl der Kirchen aus Dritten Nordrhein-Westfalen schießt in die Höhe. Ja, das ist ein Trend, der ebenfalls seit Jahren festzustellen ist. Und ja, eine weitere Kirche, in Anführungszeichen, Scientology, gesucht wegen Kinderhandel. US-Justiz jagt Scientology-Boss David Miscavige. Ja, es geht voran. So, und ja, größtes Thema da natürlich im Hintergrund ist die Angelegenheit rund um Jeffrey Epstein. Tucker Carlson greift den ehemaligen Justizminister Barr an, wegen seiner Antwort auf den Tod von Jeffrey Epstein. Tucker wird hier zitiert, eventuell sollte sich jemand im neuen republikanischen Kongress die Sache genauer ansehen, und zwar alles. Und ja, eventuell sehen wir hier die ganz große Story, die dann im Laufe des Jahres noch gezeigt werden wird. Diesbezüglich höchst interessante Meldungen. Ja, irgendwie haben wir es verpennt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es irgendwann mal erwähnt habe. Wir haben auch lange nichts von ihm gehört. Nicht Musk, sondern dem Mann, den ich jetzt hier gleich zeige. Ich habe gesagt, der Skandal um Epstein ist der größte, der da eventuell noch im Raume steht. Es gibt noch einen weiteren. Wir erinnern uns ans Jahr 2016, wo das Thema Pizzagate ein großes, großes war. Und ja, sehr interessant. Elon Musk hat sich heute mit Top-US-Beamten getroffen, um gewisse Dinge zu besprechen. War in Washington und hat sich hier, ja, tatsächlich mit John Podesta getroffen. Und Podesta, wie wir lesen dürfen, ist der Chefberater des Präsidenten, wenn es um Innovationen im Bereich der sauberen Energie geht. Habe ich das irgendwann mal erwähnt? Asche über mein Haupt, dass ich da wenig drauf eingegangen bin. Hier nochmal auf Deutsch. John Podesta, Bidens Mann für die Klimapolitik. Ich glaube, ich habe das mal ganz kurz drin gehabt. Egal. Auf alle Fälle hat sich heute Elon Musk mit John Podesta getroffen. Ja, die Welt ist klein, mag der ein oder andere hier sagen. So, und außerdem hat sich Musk noch mit den Führern der Demokraten und der Republikaner im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries und Kevin McCarthy getroffen. Also, ja, Elon Musk kommt weiterhin rum. Man fragt sich, wo er die Zeit ja tatsächlich hernimmt. So, dann wurscht. Weiter großes Thema, natürlich die US-Schuldenkrise. Die Schuldenobergrenze ist erreicht und man weiß nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Eigentlich ist die Corporation der Vereinigten Staaten insolvent, und ja, wir lassen uns überraschen, wie hier die Zählstränge weitergehen werden. Und ja, dazu ebenfalls nochmal ein kleines Video mit Joe Biden. Wunderbar. Also er sagt hier, kein Präsident hat mehr Schulden in den letzten 4 Jahren angehäuft als mein Präsident.
No president added more to the debt in 4 years than my president. I misspoke. 25% of our country's entire debt.
Ja, großartiger Auftritt mal wieder hier vom durchaus weiterhin sehr, sehr beliebten US-Präsidenten Joe Biden. So, dann bleiben wir beim Finanzwesen, blicken auf gewisse Fragen. Ja, wenn es um Zukünftiges geht, US-Politiker haben nun den ersten digitalen Assets oder das erste digitale Assets am Unterkomitee des Kongresses gegründet. Damit möchte man wohl gewissen Entwicklungen in der Kryptowelt entgegenwirken. Und ja, man scheint noch ein bisschen darüber nachzudenken, um was es da eigentlich geht. Heißt es, der Vorsitzende der neuen digitalen Assets-Komitees, wenn ich mir mit Bitcoin einen Kaffee kaufe, wird dieser kalt, während ich warte. Ein bisschen frei übersetzt. Bitcoin ist nicht bereit für Zahlungen. Ja, das Thema reiße ich jetzt nicht tiefergehend an. Es gibt das Lightning-Network und so weiter. Wird dem einen oder anderen bekannt sein. Aber ja, es ist ein Thema, das durchaus mehrere Menschen wohl interessiert. Eignet sich Bitcoin als Zahlungsmittel? Heißt es hier, digitales Gold oder Weltwährung? Wenn es um den Anwendungsfall von Bitcoin geht, scheiden sich die Geister. Selbst die Bitcoin-Echo-Reaktion ist sich uneins, wohin die Reise geht. Ja, wie gesagt, es wird nicht die Aufgabe von Bitcoin sein, hier den täglichen Kaffee zu kaufen. Da wird es andere Möglichkeiten im Bitcoin-Universum geben, sage ich mal. Wir haben bis heute, alle miteinander, noch keine Ahnung, was uns der Bitcoin noch alles bringen wird. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, scheint er einer der besseren Vorschläge zu sein, wie es hier weltweit weitergehen kann. Macht sich die eigenen Gedanken. Ich weise immer wieder darauf hin. Und ja, anscheinend hat man nun in New York doch ein Gesetz eingeführt, das Bitcoin als Zahlungsmethode möglich machen soll. Und zwar sogar für die Bundesbehörden, also die Bundesbehörden des Staates. Und ja, hier ein weiterer Tweet noch. In Russland geht man ebenfalls in eine gewisse Richtung. Und der russische Energieminister hat wohl nun offiziell bestätigt, dass er Bitcoin-Minen im Land legalisieren möchte. Zarte Blüten auch hier. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele andere Spekulationen, wie es finanzpolitisch weltweit in den nächsten Jahren, wohl Jahrzehnten, wenn es dann das Richtige ist, weitgehen kann. Und jetzt ist diese Gewinne gehören der Gesellschaft. Purer Bolschewismus. Die Zentralbanken zahlt Banken Zinsen, wenn diese ihr Geld dort lagern. Warum eigentlich? Die Milliarden würden den Menschen zustehen. Der ein oder andere vermutet hier mal wieder einen augenzwinkernden Hinweis auf gewisse zukünftige Entwicklungen und da vor allem, wenn es um ein neues Geldsystem geht. Und da ist immer wieder das Quantenfinanzsystem ein Thema. Und hier ein Artikel aus dem Dezember, glaube ich. Schauen wir schnell nach. Der muss aus dem Dezember sein. Am 19. Dezember 2022. Und hier ist es das Quantenfinanzsystem, wenn es nach Charlie Ward geht. Und ja, wie gesagt, macht sich über diesen Mann die eigenen Gedanken. Ich zeige das einfach her. Wie gesagt, wir sind alle alt genug, um uns da entsprechend selbst zu informieren, uns ein Bild zu machen. Und ja, ich finde es bemerkenswert. Wir erinnern uns, das George Magazin, der eine oder andere wird sich dann erinnern, das Magazin gegründet von John F. Kennedy Jr., das in den 90er Jahren schon durchaus gewisse Dinge nicht prophezeit hat, aber böse Zungen behaupten, hier werden schon im Titel Namen genannt durch den Sohn des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Er kennt auch hier die Story und für den einen oder anderen ist natürlich jetzt äußerst bemerkenswert, dass in diesem von John F. Kennedy Jr. gegründeten Magazin ein Interview mit Charlie Ward abgedruckt wird und gab auch einen Filmausschnitt, wo das direkt in der Printversion auch zu lesen war, dieses Interview. Durchaus bemerkenswert, wie ich finde. Ich bin weiterhin begeistert von den Winkelzügen, die hier dieses Theaterstück immer wieder für uns bereithält. So, viele, viele sehnen sich natürlich nach gewissen neuen monetären Möglichkeiten, die das Finanz Fiat-Finanzsystem nicht bietet oder nicht mehr bieten kann. Und ja, gerade wenn wir uns die Vereinigten Staaten anschauen, ist es teilweise absurd, wie sehr hier eine Preissteigerung stattgefunden hat. Und das liegt bei Joe Biden. Ich heiße es, $18 für ein Dutzend. Wie viel oder was hat Amerikas Eier so absurd teuer gemacht? $18. Ja, ich weiß es doch nicht. Genau, Umrechnungspreis 15 Euro für ein paar Eier. A4, 12 Eier. Unglaublich. Allerdings darf in Europa da auch nicht allzu laut lachen, weil wir sind ja auch schon bei einem ja durchaus empfindlichen Preis. Der ein oder andere soll sich sogar selbst Hühner angeschafft haben. Wer hätte es gedacht? Nun gut. Ja, es gibt das ein oder andere Meme, dass hier in Zukunft die Eier in den USA schon im Schwarzmarkt von der Mafia sozusagen verkauft wird. Und das bringt uns jetzt ganz elegant zu anderen Themen. Wir haben noch eine kleine Reise rund um die Welt vor. Ein kolumbianischer Drogenboss, Otoniel, hat sich vor einem US-Gericht schuldig bekannt in El Salvador. Sagt man nun, dass man 800 Millionen US-Dollar an Schulden zurückgezahlt hat, macht den Anschein, dass es einem doch besser geht, als viele vermutet hätten. Tote und Verletzte bei Schüssen in Jerusalem. Ganz aktuell heute am Abend passiert auch da, scheint es weiter zu eskalieren. Aus Israel haben wir in den letzten Wochen wieder mehr. In Saudi-Arabien wurden 142 Regierungsbeamte wegen Korruption und Bestechungsvorwürfen nun verhaftet. In Japan ist der Chef von Toyota, Akio Toyoda, ob er die Stelle wegen seinem Nachnamen bekommen hat, ich weiß es nicht, abgetreten. Ist natürlich völliger Blödsinn. Der Enkel des Konzerngründers, Tichiro Toyoda, also der Name scheint da wohl aus der Familie zu kommen, nicht umgekehrt. So, nächster Skandal bei Juventus Turin, gefälschte Klubbilanzen und 15 Punkte Abzug. Juventus Turin sorgt in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen, auch da tut sie einiges. Ja, und in Neuseeland sehen wir, dass ebenfalls Land unter großes Thema ist. Neuseelands größte Stadt Auckland steht unter Wasser. So, die Lage in Peru, außer Kontrolle, schon 60 tote Demonstranten, Putschpräsidentin will verhandeln und ja, das bringt uns ganz, ganz, ganz langsam zum Ende der Sendung. Ist auch schon spät abends. Wir blicken an den Nachthimmel. US-Spionageflugzeug filmt Kugel-UFO. Das Ganze beim Einsatz im Irak. Die Amis sind wieder im Irak. Da heißt hier, die Erde hat gerade ein Radiosignal erhalten, das aus einer Galaxie gesandt wurde, die 9 Milliarden Lichtjahre weg ist. Ja, die Story muss aufrechterhalten werden. Und ja, hier heißt es dann nun, neue Technologie macht Hoffnung. Können wir bald einen Blick auf die Aliens werfen? Ja, ob es 2023 was werden wird, werden wir sehen. Irgendwann wird die Karte gespielt werden. Und ja, beste Meldung heute fast von der Heute-Zeitung aus Österreich. Wunderbar, beruhigt die Massen sozusagen. Sonnensturm löst Polarlichter aus, dann kollabiert alles. Die Sonne faucht, immer mehr Eruptionen schließen gigantische Mengen an Masse ins All. Wird die Erde getroffen, drohen schlimmste Konsequenzen. Ja, ihr wisst, ihr kennt den Spruch, wir werden alle sterben. So, das soll es dann fast für heute gewesen sein. Wir blicken nochmal auf drei der Protagonisten dieses Theaterstückes. Wladimir Putin, Donald Trump und Joe Biden. Und sehen interessante Parallelen. Sie schummeln. Putin trägt Schummelschuhe, wenn es an Größe mangelt, heißt es hier. Putin steht auf extra großen Absätzen. Auch Trump wurde beim Schummeln erwischt. Trump trickst sich zu Sieg bei Golfturnier. Ja. Und ja, dann noch die letzte Meldung. Kommt du, Joe Biden. Und da es ja die letzten 2 Jahre oder seine ersten 2 Präsidentschaftsjahre so wunderbar gelaufen ist, scheint es tatsächlich nun so zu werden, dass es sich durchringt hier ja auch im Jahr 2024 nochmal anzutreten. Also hier ist es Bidens Wiederwahl. Kampagne ist noch nicht offiziell, aber das Gelder sammeln hat schon begonnen. Wir freuen uns drauf. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. War ja wieder eine durchaus spannende Woche. Jetzt ist erstmal Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ich denke auch, ja, die nächsten Wochen wird es in dieser Geschwindigkeit weitergehen. Wir haben so viele Themen, die ja nach Auflösung sozusagen schreien. Viele, viele Dinge stehen absolut am Anschlag und es macht den Anschein, dass es wirklich nur einen kleinen Auslöser noch braucht, bis ja, ja die Lawine ins Rollen gerät. Und ja, da sind wir natürlich alle weiterhin äußerst gespannt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, erholt euch, lasst euch nicht ärgern, seid lieb zu den Nachbarn und ja, was habe ich schon lange nicht immer gesagt, alles wird gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eure Aufmerksamkeit immer wieder. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Der Sunny ist draußen.